Eine moderne Gesellschaft funktioniert nur, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Doch etwas ist faul in unserem Land. Unternehmen kämpfen ums Überleben, Menschen um ihre Perspektiven. Und irgendwie ist das Vertrauen in die Zukunft am Schwinden. Sprechen Sie denn noch offen über die Entwicklung in unserer Gesellschaft? Oder bleibt Ihnen der Klartext im vertrauten Kreis stecken? Es wird Zeit, dass wir unsere Stimme erheben und unser Land wieder an seine Stärken erinnern. Eigenverantwortung, Initiative und Tatkraft. Deutschland war einst Vorreiter durch Innovationskraft und ein starkes Wirtschaftswunder. Lassen Sie uns diesen Geist wiederbeleben. Dazu habe ich mein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel Aufstand der Leistungsträger, warum wir jetzt mutig für Freiheit und Wohlstand die Stimme erheben müssen. Für eine bessere Zukunft werden Sie aktiv. Die Zukunft beginnt mit Ihnen. Vielleicht haben Sie es ja Lust zu lesen. Es ist als gedruckte Ausgabe und E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und nun zur neuen Episode von Mutmenschen.
Ja, heute habe ich einen weiteren Gast in meinem Podcast, nämlich den Stefan Eishold, der in der Finanzindustrie aktuell aktiv ist als Investor, aber auch einen bunten und vielseitigen Lebensweg hinter sich hat. Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, lieber Peter, ich freue mich sehr über die Einladung und auf das Gespräch.
Dann sag uns doch mal in Kürze, was machst du denn aktuell heute mit deiner Arcus Capital?
Arcus ist eine Private Equity Gesellschaft. Wir nennen das, was wir machen, Family Equity, um uns so ein bisschen abzugrenzen von dem klassischen Private Equity Fonds. Wir investieren in profitable mittelständische Unternehmen, denen wir dann beim weiteren Wachstum helfen. Family Equity deswegen, weil wir privates Geld von uns investieren und von vermögenden Familien, weil wir selber Unternehmer sind und das Ganze eben auch unternehmerisch, langfristig, werteorientiert angehen. Wir investieren in alle möglichen Branchen. Das geht von Spezialwerkzeugen für explosionsgefährdete Umgebungen über Software, über Kinderartikel bis hin zu Nahrungsergänzungsmittel, Druckereien. Also man sieht schon sehr breit, sehr bunt. In der Regel sind das Unternehmen, die so 20 bis 50 Millionen Umsatz machen und die wir dann dabei unterstützen als Sparringspartner, dass sie weiter wachsen.
Jetzt bist du ja, du hast es ja eingangs schon gesagt, nicht der klassische Private Equity Fonds, sondern ihr unterscheidet euch, weil ihr Family Capital sozusagen zur Verfügung stellt. Aber wenn man dann privat schaut, wird es dann ja noch ein bisschen exotischer, nämlich du bist auch Laienprediger in der evangelischen Kirche. Wie kommt man denn dazu?
Ja, also das ist in der Tat eine wichtige Sache für mich. Ich komme aus einer christlich geprägten Familie. Mein Bruder hat auch Theologie studiert, ist dann am Ende nicht Pfarrer geworden, sondern Mediziner. Aber insofern kam ich schon sehr früh sozusagen familiär mit christlichen Glauben in Verbindung. Und letztendlich kam das dadurch, dass, wenn ich in Gottesdiensten war, ich immer die Predigten recht schlecht fand. Oder zumindest dachte, das kann man noch besser machen. Und ja, wie das dann so ist, man kann immer mosern über Dinge oder dann tatsächlich sagen, da mache ich es doch selber besser. Und dann habe ich da so eine Ausbildung gemacht. Das ist wie so ein kleines Theologiestudium. Und am Ende darf man dann ganze Gottesdienste ausrichten. Und das mache ich jetzt seit 4 Jahren, also etwa 6 Mal im Jahr, leite ich den Gottesdienst in der Thomasgemeinde in Grünwald, wo ich wohne. Und stehe dann da als, ja, wie ein Pfarrer, das nennt sich technisch Predikant. Im Volksmund würde man sagen Laienprediger. Wird auch übrigens immer live gestreamt, also wer sich das anschauen möchte. Das kann man also auch als Stream verfolgen.
Also die Kirche hat dann ein Portal oder einen Link, den sie zur Verfügung stellt, wo man das streamen kann oder das anschauen kann.
Genau. Ja, also wir sind da sehr fortschrittlich.
Digitalisierte Kirche, ja?
Ja, es sind drei Kameras installiert und da ist dann immer ein junger Mann, der über so ein iPad die Kameraeinstellung wechselt. Und dann kann man das live über die Webseite der Thomasgemeinde verfolgen und sich später auch auf YouTube anschauen. Und da gibt es tatsächlich einige, also Freunde, Familie von mir, die sich das, weil sie nicht hier in der Nähe von München sind, dann als Stream anschauen. Ja.
Hast du es dir selber auch schon mal angeschaut, die Aufnahme?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich schaue immer mal so rein, um zu gucken, wie ich da so stehe und wirke und auch um zu schauen, ob es ja auch von der, sag mal, Gestik, Mimik her so ein bisschen anders, als wenn man eine normale Rede hält. Ich tue mich immer schwer, mir das sozusagen mich selber da über einen längeren Zeitraum komplett anzuschauen, aber ich schaue tatsächlich immer mal wieder kurz rein auf Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten, ja.
Dieses sich selber anschauen, das sehe ich ja bei den Unternehmern, die ich begleite, auch häufig, wenn die Reden halten, bitte ich immer um eine Aufnahme, aber sie wollen sich dann partout nicht selbst anschauen. Konnte ich früher auch nicht, aber ich habe mal am Lee Strasberg Institut so einen Minikurs mitgemacht in New York und da habe ich etwas gelernt, nämlich sich selbst von dem Videobild zu dissoziieren. Also Schauspieler sprechen manchmal in der dritten Person von sich, also nicht oh Gott, was mache ich denn da? Sondern, oh Gott, was macht der Typ denn da? Um sozusagen über die Person zu sprechen und nicht über sich selber. Und dann fällt es mir zumindest dadurch leichter, die Videos zu sehen, weil, und jetzt komme ich zu dem Punkt und wieder zu dir, wenn dein Anspruch war, es besser zu machen, dann musst du natürlich auch deine Performance sehen und den Typen ja irgendwie beurteilen, um dann zu wissen, ob du deinem eigenen Anspruch denn gerecht wirst.
Das ist genau der Punkt. Jetzt würde ich natürlich den Unterschied darin sehen, dass ein Schauspieler spielt eine Rolle. Spielt ja keine Rolle. Ich bin da in einer ungewöhnlichen Situation. Aber das muss natürlich authentisch rüberkommen. Ne? Diesen Spagat muss man ja hinbekommen, dass man in so einer Kirche jetzt nicht so wild gestikuliert, wie man das, also nicht wild, aber so viel gestikuliert beispielsweise, wie man es bei einer Rede, bei einer Unternehmensveranstaltung machen würde. Trotzdem muss ich ja authentisch sein, sonst merkt das man das ja auch, ja? Wenn da jemand sozusagen versucht, eine Rolle als Pfarrer zu spielen. Also das wird auch nicht funktionieren. Insofern ist das so ein Prozess, wo ich gelernt habe, ich selbst in einer Kirche zu sein und so eine Predigt als, finde ich, wichtigsten Teil von so einem Gottesdienst so rüberzubringen, dass es auch die Besucher erreicht und hoffentlich auch berührt.
Religion ist ja, ich sag mal, gesellschaftspolitisch immer dünnes Eis, aber wir sprechen jetzt einfach trotzdem mal drüber. Wenn man so die Medien verfolgt, sind ja die christlichen Kirchen stark unter Druck. Abwanderungen, Austritte. Wir leben ja in einer Welt, die sehr naturwissenschaftlich geprägt ist und ja, jeder, das Individuum im Fokus steht, man optimiert sich selbst bis hin zur Nahrung, Sport, alles Mögliche wird getrackt, gemessen, also sehr technokratisch. Gleichsam sind wir auch fast schon wieder Prä-Voraufklärung unterwegs, dass der persönliche Glaube, was man meint, was richtig sei, auf einmal wichtiger wird als Fakten, also Stichwort Fake News. Und in dieser ganzen Turbulenz des aktuellen Zeitgeists ist dann die Religion. Welche Bedeutung siehst du denn für Religion, für diese Gesellschaft oder auch, was bedeutet es für dich persönlich? Warum engagierst du dich da? Warum glaubst du?
Also warum man glaubt, finde ich immer schwer zu sagen, weil das letztendlich ja ein Geschenk ist und man das ja nicht wirklich so gestalten kann. Insofern bin ich einfach dankbar, dass ich glauben darf. Das hat ja auch ein bisschen was mit sich fallen lassen und eben nicht sich unbedingt an Fakten halten und nicht unbedingt Wissen zu tun und in einer Tätigkeit und in einem Leben, wo es sehr viel um eigene Leistung geht und um Zahlen und um Dinge gestalten. Es ist eben auch schön, wenn man sozusagen als Ausgleich einfach mal dankbar so glauben und, was ja letztendlich eine Gnade ist, annehmen darf. Und ich stelle fest, dass das für mich sehr wichtig ist und gerade auch in so einem Gottesdienst oder in der Vorbereitung, Beschäftigung mit so einem biblischen Text und der Auseinandersetzung, was bedeutet das denn gerade heute für mich, aber auch für die Menschen, die da kommen und sich die Predigt anhören. Ich versuche das immer so zu gestalten, die Predigt, dass die Mut macht. Also ich versuche nie mit erhobenem Zeigefinger, ich versuche nie nur auf Probleme hinzuweisen und mit erhobenem moralischen Zeigefinger, sondern dass man da rausgeht und mit Mut und mit Zuversicht in die kommende Woche geht. Und denke, das ist ein Aspekt, was für Eckpfeiler hat man denn so im Leben? Ja? Das hat man hoffentlich die Familie und man hat Freunde und man hat hoffentlich einen Besuch, einen Beruf, der einem nicht nur Geld bringt, sondern auch Freude macht und Erfüllung bringt. Und dann hat man den Glauben als wichtigen Eckpfeiler in der Suche nach der Sinnhaftigkeit des Lebens und eben auch mit dem Aspekt, dass es nicht nur um die eigene Selbstoptimierung geht und nicht nur darum, für sich selbst da das Beste rauszuholen, sondern dass man auch Teil eines größeren Ganzen ist. Und natürlich die eigentlich unfassbare Aussicht und Hoffnung, dass es dann nach dem Tod noch weitergeht. Also wenn man sich dafür nicht begeistern kann und damit nicht auseinandersetzen will und sagen immer nur an sich selbst und an sagen heute und Endlichkeit denkt, dann finde ich das eigentlich ein bisschen schade. Also mir wär's ein bisschen wenig. Und mal die christlichen Werte an sich jetzt mal unabhängig von dem persönlichen Glauben sind doch auch Werte, die eine Gesellschaft gut gebrauchen kann. Also wenn ich allein über Nächstenliebe denke, also von daher denke ich, Glaube tut uns allen gut. Und selbst die Auseinandersetzung damit, wenn man nicht gläubig ist, also ich habe auch viele Freunde und muss nur auf meine eigenen Kinder schauen, die gar nicht unbedingt gläubig sind, aber trotzdem sagen, ich gehe da mal in den Gottesdienst und höre mir das mal an. Und dann, wenn da so ein kleiner Samen gepflanzt wird, der dann irgendwann aufgeht, dann ist das doch schon wunderbar.
Es ist ja ein Unterschied, zumindest für mich, Glaube und Religion. Also wenn ich das jetzt ein bisschen sicherlich scharfzüngig formulieren darf, dann würde ich sagen, Religionen sind ja auch vom Menschen geschaffene Institutionen und Rahmen und Rituale. Und der Glaube ist ja auch möglich, unabhängig von Religionen. Also ich sag mal, im Extremfall ist es sogar ein Potpourri. Man pickt sich aus allen möglichen Religionen ein bisschen was raus und macht vielleicht sogar was Eigenes draus. Am Ende ist Glaube ja auch ein Gefühl. Aber du hast in dem Zusammenhang ja auch was erwähnt, von Mut und Zuversicht gesprochen. Das heißt, es geht ja auch um die Bewältigung von Zukunft. Und das Blöde ist, Zukunft ist ungewiss. Aber vielleicht ist das auch das Gute, weil wenn sie ungewiss ist, ist sie eben auch nicht vorherbestimmt. Das heißt, wir können sie gestalten, aber wir wissen eben nicht, was in dieser Zukunft auf uns lauert, vielleicht auch als Gefahr oder als Bedrohung. In dem Moment wird ja alles links auf rechts gedreht. Es ist ja irgendwie gar nichts mehr sicher, geopolitisch, weltpolitisch, aber selbst der Butterpreis oder der Strompreis ist ja nicht mehr sicher und teilweise sogar nicht der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Und jetzt hatten wir auf der anderen Seite ja vorhin den Gedanken, dass Religionen ja ziemlich unter Feuer sind und viele Austritte sind, manche das nicht mehr als zeitgemäß sind. Auch Religionen, wenn wir an die Christen denken, haben ja ihre Themen mit Kindesmissbrauch und Ähnlichem. Also dass manche einfach daran zweifeln, ob die Institution wirklich dann das Richtige für die Menschen ist. Und jetzt wieder zurückkommt, warum denkst du denn, ist Religion ein wichtiger Bestandteil, um mit Mut und Zuversicht an die Zukunft ranzugehen? Für eine Gesellschaft.
Ich würde das sprachlich, was du gesagt hast, noch ein bisschen anders. Also ich würde Glauben und Kirche sagen als Institution. Ja. Religion ist jetzt, würde ich ein bisschen anders fassen, also christlich, islamisch und so weiter, also unterschiedliche Religionen. Ich finde das unglaublich arrogant, wenn ein Mensch denkt, er kann sich jetzt aus unterschiedlichen Religionen das zusammenbasteln, was er persönlich jetzt für richtig hält. Ja, das finde ich, ist anmaßend. Aber gut. Ja, also ich komme wieder zurück auf das, was ich vorhin sagte, mit den Werten. Ne? Also das sozusagen, das Wertebasierte ist das eine, was ich enorm wichtig finde und sich da immer wieder selbst auch bei dem eigenen Handeln zu hinterfragen, ob man die Werte, die da die Maßgabe sind, der Antrieb auch für das Handeln, ob man da auf der richtigen Spur ist. Und da finde ich, sind die christlichen Werte, die mir persönlich am wichtigsten sind. Und naja, wenn man so in die, ich werde auch immer dieses, na, vielleicht ist Gejammer ein bisschen harter Ausdruck, aber dieses Gejammer über die heute unsicheren Zeiten ist doch eigentlich kompletter Blödsinn. Die Zeiten waren immer unsicher. Also wenn du dir gerade auf dann beispielsweise so in der Bibel das anschaust, naja, die waren permanent in Kriegssituationen, die waren permanent in Hungersituationen, die waren permanent in Situationen, wo sie irgendwo vertrieben wurden, woanders hin mussten. Also unsicherer ging es ja gar nicht. Und wenn man sich dann die Menschheitsgeschichte anschaut, ich weiß nicht, ob du das Buch da mal gelesen hast von dem dänischen Professor Factfulness, wenn man sich die Zahlen anschaut, wird ja sozusagen die Situation auf der Welt eigentlich permanent besser. Also weil wenn du dir Kindersterblichkeit anschaust, wenn du dir Ausbildung anschaust, wenn du dir Armut anschaust, also alle werden im Laufe der Zeit besser. Trotzdem ist die Wahrnehmung, dass gerade heute alles ganz schlimm und unsicher ist. Das ist, finde ich, da muss man schon mal tatsächlich mal auf Faktisch, dass es gar nicht so schlecht ist. Ne? Und dann ist es tatsächlich so, wenn man sich so Bibelstellen anschaut, da, also gerade so im Neuen Testament, ist ja immer wahnsinnig viel Mut machen das und letztendlich auch immer dieser Hinweis, ja, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand und dass da jemand ist, der letztendlich dafür sorgt, dass es dir auch gut gehen wird. Und da kann man wahnsinnig viel Mut machen und Zuversicht daraus ableiten.
Es ist immer die Frage, was man als normal sieht. Wenn man die letzten Jahre anschaut, dann waren wir in den westlichen Ländern ja mit unglaublichem Wohlstand und es ging nur nach vorne beseelt. Und wenn man dann natürlich das Schlaraffenland auf Erden als normal definiert, dann ist natürlich alles, was auf einmal eine latente Gefahr ist und wenn es nur das fehlende Klopapier im Supermarkt ist, auf einmal gefährlich. Wenn man es aber andersrum definiert, dass normal bedeutet lebensgefährlich und so ist das Leben. Das weiß jede Spinne, die sich ins falsche Haus verirrt, dann fliegt der Pantoffel. Und jeder Moment, wo du nicht in Lebensgefahr bist, ist einfach ein schieres Wunder. Dann ist man vielleicht auch ein bisschen dankbarer für jeden Moment, wo es einem gut geht. Ich vergleiche das immer gern mit Erkältung oder Schmerzen, wenn man irgendwie eine Krankheit hat. Die Momente, wo wir gesund sind, nehmen wir ja meistens gar nicht wahr. Aber in dem Moment, wo ein bisschen Schnupfen oder Kopfweh ist oder nur ein Splitter im Finger, dann sehen wir diesen Schmerz. Aber sobald es dann behoben ist, merken wir es schon gar nicht mehr. Also wir haben da wahrscheinlich auch eine übertriebene Angst- oder Problemsensibilität entwickelt. Und ja, ich sehe das wie du. Da sollten wir vielleicht ein bisschen
Das ist das eine und das andere
dankbarer finde ich auch, sein.
Das ist der andere Aspekt der Dankbarkeit. Also bin letztes Jahr 60 geworden und da groß gefeiert mit vielen Freunden, Familie, die tatsächlich auch aus vielen Ecken der Welt kamen. Ja, und das Hauptgefühl, was ich hatte, war Dankbarkeit für mein Leben. Ja? Und ich dachte, ich mache mir das jeden Tag bewusst. Und da ist übrigens auch zum Beispiel ein christlicher Aspekt Gebet. Also ich danke jeden Tag dafür, wie gut es mir geht. Und indem ich das tue und mir das bewusst mache, denke ich auch nicht daran, was vielleicht nicht geklappt hat oder wo vielleicht der Schuh drückt oder worüber ich mich vielleicht ärgern könnte. Also wenn man sich da mehr drauf konzentriert, dankbar zu sein für das, was man hat, ohne dass es einen jetzt die Körperspannung verlieren lässt und man denkt, okay, ist ja alles und hey, muss ich mich nicht mehr anstrengen. Das sollte man schon. Aber jeden Tag darüber nachdenken, Mensch, ich bin gesund, ich habe eine tolle Familie, ich habe einen anständigen Job, ich habe Freunde, so, dann geht man doch schon mal ganz anders gelaunt und optimistischer in den Tag.
Ja, dankbar, zufrieden, erfüllt, das ist, sage ich mal, so die eine Seite, ohne, und das ist wichtig, glaube ich, was du gesagt hast, ohne zu verlieren, die Fähigkeit, anspruchsvoll zu sein. Also, dass man, es ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, also man ist sozusagen zufrieden, dankbar mit dem Moment, so wie er ist und entwickelt trotzdem einen Antrieb, einen Wunsch, eine Begierde, weiter zu gestalten, Potenziale zu entwickeln, sich selbst zu entwickeln oder irgendetwas zu erreichen und diesen Antrieb nicht zu verlieren und trotzdem dankbar zu sein, das ist sicherlich so diese Balance, um die es geht, ne?
Genau, das ist genau das, was ich meinte, ja.
Mhm. Jetzt hast du ja, wenn wir mal an den Anfang deiner Karriere schauen, genau wie ich an der EBS-Universität studiert, du bist aber nicht nur dort Alumni, sondern bist ja auch in Harvard Alumni, weil du dort ein MBA gemacht hast.
Mhm. Ja.
Und kennst ja jetzt sozusagen zwei Kaderschmieden, die den Anspruch für sich haben, Führungsnachwuchs auszubilden und einfach auch die Besten nicht nur zu fördern, sondern vor allen Dingen auch zu fordern. Wenn du auf so diese beiden Kulturkreise guckst, einmal eine European Business School im Herzen Deutschlands und einmal Harvard aus dem amerikanischen Raum. Wie sind denn diese Alumni-Netzwerke unterschiedlich vom Charakter her? Gibt es da Dinge, die dir auffallen, die unterschiedlich sind, wie die Leute miteinander umgehen, was sie machen, was den Geist vielleicht auch von so einem Alumni-Netzwerk angeht, oder ist es ähnlich?
Ja, also zum einen muss man sagen, dass die Harvard Business School hat natürlich Alumni-Netzwerk und Pflege von ehemaligen viel, viel länger schon praktiziert als die EBS. Insofern haben die da viel, viel mehr Erfahrung.
Das sind ja fast 400 Jahre.
Nee, so lange gibt es nicht. Die ist irgendwie 1700 irgendwas.
Okay, 300.
Ja, also die Harvard University und die Business School wurde dann erst Anfang der 2000, also 1900 irgendwas, wurde erst die Business School, ich glaube 1908 oder sowas. Also die Business School gibt es noch gar nicht so lange. Die University von John Harvard gegründet war irgendwann im 18. Jahrhundert. Die haben natürlich auch viel, viel mehr Mittel zur Verfügung. Ja? Also die Harvard University hat einen Endowment Fund, der dürfte heute bei 40, 45 Milliarden liegen. Ja, insofern, also finde ich immer lustig, wenn so die deutschen Politiker sagen, wir müssen jetzt hier auch mal eine Top-Kaderschmiede in Berlin ins Leben rufen und da bringen wir mal 15 Millionen auf, das müsste doch reichen. Ja, das ist eigentlich albern. Interessant ist, dass die, also Harvard ist natürlich noch viel, viel internationaler als die EBS. Studenten sind interessanterweise nach meinen Erfahrungen, wenn ich so ein bisschen generalisiere, ein bisschen relaxter, also sowohl während des Studiums als auch als Alumni, weniger arrogant. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die EBS-Studenten und Alumni alle arrogant sind, aber wenn man es mal so ein bisschen vergleicht, Harvard ein bisschen relaxter, ein bisschen weniger arrogant. Und die Uni organisiert das viel, viel besser. Ja, aber schon, natürlich auch, weil sie die Mittel haben, weil sie halt auch Fulltime-Leute haben, die sich um Alumni-Organisation kümmern. Also es ist halt die Uni, die alle 5 Jahre die Reunions organisiert und zwar top organisiert und mit Programmen von allen Professoren und Partys. Und also es ist einfach viel, viel professioneller gemacht. Und da kann die EBS, die das auch schon gut macht, sicher noch einiges von lernen. Ja.
Gut, hat ja dann noch 300 Jahre, um dann aufzuholen. Ja.
Genau.
Mhm. Welche Rolle spielen denn Beziehungen für dich in deinem Leben? Weil wenn man jetzt, ich sag mal, vorurteilsmäßig auf Private Equity guckt, dann denkt man ja an Deals und Zahlen und Exit und Profitabilität, Wachstum. Auf der anderen Seite, bei Beziehungen geht es ja nicht immer nur um Ergebnis, sondern da spielen ja Werte auch eine Rolle. Und es ist auch vielleicht blöd, wenn man ständig jemanden anruft und immer nur was will, sondern vielleicht ist man auch mal völlig absichtslos in der Beziehung. Vielleicht gibt man auch erstmal mehr, als man bekommt und so weiter. Also welche Rolle spielen da Beziehungen für dich in der Finanzwelt, in der du heute unterwegs bist? Das machst du ja auch jetzt schon seit 20 Jahren, Arkus.
Ja, fast 20 Jahre. Mir machen Beziehungen einfach Spaß. Sie sind ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens und ich gebe mir wirklich viel Mühe, ohne dass es mich irgendwie anstrengt. Aber ich verwende viel Zeit darauf, Beziehungen zu pflegen. Und zwar von allen Stufen meines Lebens. Also ich war derjenige, der hier mit einem Freund zusammen aus München, ich komme aus der Nähe von Frankfurt, unsere 40 Jahre Abi-Feier organisiert hat, ja, weil ich das einfach wichtig finde, dass sowas passiert. Und dann mache ich es halt. Also ich nehme mir auch wirklich immer viel Zeit für Beziehungspflege. Bringt mir das was in Anführungsstrichen sowas? Ja, überhaupt nicht. Aber das ist einfach, das ist Teil von mir. Also genauso. Ich war ein EWS-Studentensprecher und ich bin derjenige, der alle 5 Jahre so ein bisschen Anlehnung an Harvard ein Treffen von meinem Jahrgang organisiert. Macht mir irre viel Spaß und wenn ich nicht machen würde, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Ja? Insofern, international, Harvard, ich habe den Harvard Alumni Verein hier in Deutschland mitgegründet, war da 12 Jahre Präsident. Wir haben eine Stiftung gegründet, die Stipendien vergibt an deutsche Harvard MBA Studenten. Da bin ich Präsident. Ich führe die Interviews mit allen Bewerbern für diese Stipendien. Das sozusagen, wenn du so willst, aus der Schule und Uni kommende Beziehungen und Pflege. Wenn ich in irgendeiner Stadt bin, gucke ich immer, wen kenne ich denn da und treffe mich, ob das jetzt in Deutschland ist oder auch international und mal professionell. Natürlich schaue ich, dass ich auf eine Veranstaltung gehe und Menschen treffe. Also Beziehungen sind natürlich auch für meinen Job extrem wichtig. Also wo findet man mögliche Unternehmen, an denen man sich beteiligen kann? Ja, klar, da gibt es M&E-Berater, aber eben auch viel kommt über Beziehung. Insofern ist das was ich natürlich mache, was mir Spaß macht, wo ich mir nicht sozusagen irgendwas von verspreche, aber trotzdem ergibt sich oft was daraus. Ja, also das ist, finde ich, bei vielen Dingen, die so in meinem Leben auch geklappt haben, da kann man bei vielen Dingen sagen, das war Glück. Vielleicht hat auch da von oben jemand mitgeholfen. Aber letztendlich mag ich diesen englischen Spruch, Opportunity comes to those who are prepared. Und wenn du einfach viel machst, ergibt sich da was draus. Und das ist eben das Schöne an Beziehungen, wenn man die sozusagen unverkrampft, weil es einem Spaß macht, ohne sich einen Nutzen davon zu versprechen, pflegt, kommt dann oft was Positives dabei raus. Oft einfach nur, weil es Spaß macht, sich mit Menschen des Betreffenden zu sprechen. Und manchmal kommt aber auch was Berufliches dabei raus.
Ja, das kann ich nicht gut nachvollziehen. Manche Dinge muss man ja auch nicht immer mit so einem Ergebnis, Output oder Nutzenansatz angehen. Also es ist dann ja ein glaubender, vielleicht auch eher chaotischer Ansatz, dass man einfach mal Dinge macht und ja ein bisschen darauf vertraut, dass es auch die Dinge sich fügen. Ja, wer weiß, wofür es gut ist. Aber wenn man alles immer nur in so einem utilitaristischen Ansatz sieht, dass es muss einen unmittelbaren Nutzen stiften, dann ja, kommt das ja meistens bei dem Gegenüber auch nicht so gut an. Ne?
Nee, das merkt man doch. Ne? Also wenn sich dann irgendwie jemand bei mir meldet, nach Jahren, wo man so denkt, wieso meldet denn der sich jetzt? Und dann weiß man schon, da kommt jetzt gleich irgendwas. Das versuche ich sehr stark zu vermeiden. Und was ich wirklich vermeide, ist sozusagen mein Netzwerk auszunutzen. Wenn man irgendwo wenn mich jemand um Hilfe bittet, dann tue ich wirklich mein Bestes, das auch zu tun. Und wenn ich jemanden bitte, dann freue ich mich, wenn da jemand hilft. Aber ich versuche nie, das Netzwerk zu nutzen, sozusagen wirklich, um da professionell, finanziell irgendwie was daraus zu schlagen.
Mhm. Jetzt sind Beziehungen natürlich immer hilfreich. Du hast ja auch angesprochen, es hilft dir auch für den sogenannten Dealflow, also an potenzielle Investitions- und Beteiligungsmöglichkeiten ranzukommen. Aber bevor du investieren kannst, musst du ja auch erstmal so eine Arkus gründen. Wir hatten ja vorhin gesprochen, 2005 ging das los, also 20-Jähriges, ne? Warst du jetzt? Im Jahr 25.
Ja.
Und es gibt ja im Bereich Beteiligungsgesellschaften, zumindest aus heutiger Sicht, ich weiß jetzt nicht, wie es 2005 war, wahnsinnig viele Fonds, die investieren, Family Offices, die investieren. Und wenn man dann etwas neu anfängt, hast du ja auch immer die Herausforderung, du musst ja auch erstmal Kapital einwerben, um dann auch investieren zu können. Sonst machst du eine Zusage und du hast das Geld noch nicht. Andersrum, wenn du das Geld hast, steigt der Anlagedruck, muss ja auch gut finden. Also lange Rede, kurzer Sinn, so etwas zu gründen und zu starten, das ist ja nicht trivial. Was war denn die Initialzündung? Warum hast du Arkus gegründet?
Also ich hatte ja einige Stationen davor, also nach der EBS habe ich Beratung gemacht, dann war ich bei der Metallgesellschaft, dann für die Metro habe ich gearbeitet, habe für die Deutsche Bahn einen Zug bauen lassen und auf den Markt bringen dürfen, um Geschäftsreisen auf die Schienen zu holen. Habe Medienunternehmen an die Börse gebracht. Also ich habe wirklich viele, viele Jahre unterschiedlichste Unternehmen gemanagt. Und diese letzte Station, MME, ein Fernsehproduktionsunternehmen, was ich als CEO mit dem Team damals als vorletzten Börsengang an den neuen Markt gebracht habe, was wirklich ein riesiger Kraftakt war, kann man sich gar nicht vorstellen. In der Situation, wo der Nemax jeden Tag um 5% gefallen ist, haben wir Roadshow gemacht. Und dass dieser Börsengang überhaupt geklappt hat, war ein Wahnsinn. Und ich hatte da vorher selber investiert, mich dafür verschuldet. Hätte der Börsengang nicht geklappt, wäre die Firma pleite gewesen und ich auch. Also ich hatte einen großen Anreiz.
Was heißt verschuldet? Was für eine Größenordnung? Was war das Gewicht, was du da im Nacken hattest?
Ich habe dann sozusagen vorbörslich mich an dem Unternehmen beteiligt und dann an eine Kapitalerhöhung für den Börsengang mitmachen. Wir haben müssen, wirklich auch. Und dafür habe ich 1,5 Millionen Darlehen aufgenommen bei der Commerzbank. Und nach dem Börsengang brach halt der neue Markt zusammen, aber auch wirtschaftlich ging es schlecht, die Werbeausgaben gingen zurück. Das Fernsehproduktions- oder Geschäft hat drunter gelitten und muss dir vorstellen, als ich dahin kam, Höhepunkt des neuen Marktes, gingen wir von einem IPO-Preis von 30 Euro aus, haben es dann mit 7 Euro geschafft. Ich hatte die Aktien für 4 Euro gekauft. Und dann im Jahr darauf, als dann auch der Großgesellschafter Bauer Verlag ausstieg und die Aktien über den Markt verkaufte, sank der Kurs bis auf 40 Cent. Also meine Aktien waren sozusagen gar nichts mehr wert. Aber die Schulden waren noch da. So, und als das dann ist es uns aber gelungen, aus Turnaround 30 Millionen Unternehmen mit 5 Millionen Verlust, 100 Millionen Unternehmen mit 10 Millionen Gewinn zu machen, auch durch Zukäufe. Und dann haben wir das verkauft. Und da habe ich dann tatsächlich ein bisschen Geld verdient. Und ist sozusagen gut ausgegangen. Aber rückblickend war das nicht nur Mut, da zu investieren, sondern es war schon fast leichtsinnig.
Aber bleiben wir nochmal kurz an der Stelle. Wenn du so ein finanzielles Gewicht im Nacken hast, was dir auch den Nacken brechen kann, wenn das schief geht, das ist ja nicht so, dass du morgens aufwachst und sagst, oh schade, keine Milch da, dann trinke ich den Kaffee halt schwarz, sondern das macht ja auch was mit einem. Also wie bist du mit diesem Stress und diesem ganzen Druck denn umgegangen, um da nicht durchzudrehen?
Ja, da war wäre auch nicht mal der Kaffee da gewesen. Nichts mehr da gewesen. Ja, in der Tat. Also ich habe tatsächlich immer an mich geglaubt und immer dran geglaubt, dass ich das hinkriegen kann. Und Gott sei Dank ist es mir gelungen, dann sowohl die finanzierende Bank davon zu überzeugen, dass die auch an mich glaubt, an die Mitarbeiter, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Das war schon stressig, aber konnte mich da jeden Tag irgendwie selbst motivieren und war tatsächlich voller Zuversicht, dass wir das hinkriegen. War aber rückblickend natürlich schon stressig, ja. Auf jeden Fall.
Und wenn du Tage hattest, wo Zuversicht sank, weil schlechte Nachrichten kamen oder was weiß ich, Zweifel sich in die Seele brennt und man auf einmal in so eine düstere Spirale abrutscht, was Menschen ja tagtäglich passieren, und zwar nicht nur normalen Mitarbeitern, sondern ich kenne es ja auch von Unternehmern und Top-Führungskräften. Fallen dir dann auch Sachen ein, was du gemacht hast, um dich einfach immer wieder auszurichten und diese mentale Stärke wieder zu entwickeln, wenn sie mal weg war?
Also da hat sich ja auch der Glaube geholfen, dann meine Frau, meine Familie, und ich habe, weißt du, ich muss ja immer, guck mal, ich habe eine gute Ausbildung, die kann mir keiner wegnehmen. Ich habe eine Familie, das ist großartig. Ich habe viele Freunde, ich habe mein Netzwerk. Also auch da war es so, draufschauen, was ich alles habe und auch dafür dankbar sein. Das hat mir dann die Kraft gegeben und ich bin Gott sei Dank auch wirklich gesegnet mit einem großen Optimismus. Also bis bei mir der Eindruck entsteht, das habe ich nicht, da muss schon viel passieren. Also das kam tatsächlich viel aus mir selbst innen heraus, plus mein Umfeld, was mich da unterstützt und getragen hat und mir auch gesagt hat, komm Junge, du kriegst das hin, wir kriegen das hin und als Familie kriegen wir das hin. Und das hat mir dann da durchgeholfen. Insofern, ich bin da nie wirklich in so ein ganz tiefes Loch gesackt.
Mhm. Gut, dann ging es ja am Ende zum Glück gut aus. Und dann war das dann das Startkapital für Arcus?
Ja.
Oder wie ging es dann weiter?
Ja, das war dann die Situation, wo meine Frau gesagt hat, so jetzt können wir doch eigentlich mal ein Haus kaufen für die junge Familie. Und dann war das ganze Geld.
Wie alt warst du da in der Zeit?
Da war ich 41.
Mhm.
Dann war sozusagen der Großteil des Geldes ist in das Haus gegangen. Und in der Tat, einen Teil davon habe ich genommen als Startkapital für Arcus. Und die Überlegung war, jetzt habe ich viele Jahre Unternehmen gemanagt, will ich jetzt weiter Unternehmen managen oder lieber investieren und meine Erfahrung einbringen als Sparringspartner den Geschäftsführern von Unternehmen, wo wir uns beteiligen, zu helfen, das Unternehmen noch stärker wachsen und gedeihen zu lassen. Und da habe ich mich für Letzteres entschieden. Also ich habe gesagt, jetzt nicht mehr selber managen, sondern investieren. Viel Geld war das nicht, was ich da hatte. Insofern ist keine Chance, da selber ein Unternehmen zu kaufen. Insofern war das da auch eine mutige Entscheidung, weil, wie du es richtig beschrieben hast, muss man ja quasi das Timing hinbekommen, Unternehmen zu finden, einen Verkäufer zu finden, der sagt, ich bin bereit, das Unternehmen an dich zu verkaufen, obwohl du gar nicht das Geld im Moment da hast. Gleichzeitig Investoren zu gewinnen, die sagen, ich gebe dir das Geld, damit du das investierst, obwohl du das in der Form noch nie gemacht hast. Ohne Bank zu finden, die sagt, gut, also einen Teil des Kaufpreises, den finanziere ich dir. Muss ich rückblickend sagen, war ich schon sehr optimistisch, dass das funktioniert. Weil das muss ja dann tatsächlich auch alles gleichzeitig funktionieren. Und dann habe ich am Ende 2005 habe ich schwachsinnigerweise mit Erkältung und ohne Neoprenanzug olympische Distanz Triathlon gemacht und mir eine Lungenentzündung geholt. Dann lag ich also erstmal flach. Und dann ging es ja eigentlich erst so 2006 richtig los. Und dann hat es ein Jahr gedauert, bis ich dann tatsächlich die Firma Oertzing gefunden habe, ein Hersteller von Hochdruckreinigungsgeräten. Und der alte Herr Oertzing, der hat sich irgendwie für mich begeistert. Und dann haben wir da eine Mehrheit übernommen. Ich habe Investoren gefunden, die das und die Commerzbank wieder, die das finanziert hat. Und dann haben wir den ersten Deal gemacht und so kam das Ganze.
Wie viel Eigenkapital musstest du einsammeln, um ausreichend investieren zu können?
Ja, das waren so um die 3 Millionen.
Und die hast du dann gefunden von anderen Unternehmern? Oder?
Ja, genau. Ich habe also Freunde und bekannt das Netzwerk, das berühmte Netzwerk. Ich habe gesagt, hier, guck mal. Spannende Investitionsmöglichkeit und wer will da mitmachen? Und ja, genau. Da hat man natürlich schon auch gesehen, dass da offensichtlich das einige mir zugetraut haben, dass das eine gute Investition wird. Und so hat das dann funktioniert. Bedeutend war übrigens auch, das werde ich nie vergessen, den Moment, als wir da beim Notar saß und der alte Jasper von Oertz aufstand nach der Unterschrift und mir die Hand geschüttelt hat und gesagt hat, Herr Eisold, passen Sie gut auf mein Unternehmen. Und da habe ich so gemerkt, dass dieses Private Equity Geschäft auch wirklich sehr viel Verantwortung bedeutet, dass es eben nicht nur um Zahlen und Finanzen und Geld verdienen geht, sondern dass man da in dem Fall ein Unternehmen, was jahrzehntelang in Familienhand war, übernimmt mit den Mitarbeitern und dass das eine große Verantwortung ist, sich darum auch zu kümmern.
Das heißt, ihr seid nicht Exit-getrieben? So der Klassiker, sechs Jahre halten und dann raus?
Das wär jetzt falsch, wenn ich sagen würde, also natürlich wollen wir Geld verdienen und wir sagen, wir wollen aber anständig verdienen. Das ist wichtig für uns. Und insofern verkaufen wir auch Unternehmen und tatsächlich sind es, ich sag mal, im Schnitt etwa 5 bis 6 Jahre. Der große Unterschied ist, wir haben keinen zeitlichen Druck. Wir haben keinen Fonds, der ausläuft. Wir können das Unternehmen dann verkaufen, wenn ein guter Zeitpunkt ist und wenn wir einen guten Käufer gefunden haben. Also es ist uns auch wichtig, dass wir das Unternehmen, wenn wir es verkaufen, an jemanden übergeben, wo wir den Eindruck haben, die machen das auch verantwortungsbewusst. Und wir haben aber durch dieses nicht fondsgebundene die Möglichkeit, auch ein Dividendenmodell zu fahren, also tatsächlich auch Unternehmen zu halten. Also ja, wir kaufen, verkaufen schon auch Unternehmen, aber wir müssen nicht. Das ist der große Unterschied. Und wir haben keinen Zeitdruck.
Wenn es den nicht gibt und stattdessen Dividenden fließen, dann ist ja der Alternativweg, dann muss man die Wertschöpfung der Unternehmen entwickeln. Heißt, Vertrieb optimieren, Prozesse optimieren, also die ganze Klaviatur, um ein Unternehmen vitaler zu machen, erfolgreicher zu machen. Supportet ihr die Unternehmen dann aktiv oder wie betreut ihr die? Seid ihr hands-on und stellt auch Know-how zur Verfügung oder gebt dann nur das Geld und erwartet dann, dass sie vitaler werden oder wie geht ihr mit den Unternehmern um?
Also natürlich sagen wir nicht, wir investieren wir und herzlichen Glückwunsch jetzt. Macht mal Leute, wir gucken dann mal in ein paar Jahren wieder vorbei. Wir sind nicht auf der Klaviatur in dem kleinteiligen Bereich unterwegs. Das heißt, unser Fokus ist nicht auf Prozessoptimierung, nicht auf Kostensenkung. Unser Fokus ist auf Wachstum. Das heißt, wir schauen immer, wie kann man den Unternehmen helfen zu wachsen? Wie kann man das Produktportfolio erweitern? kann man internationalisieren? Kann man zusätzliche Vertriebskanäle gewinnen? Gibt so ein paar Spezialthemen, wo wir sehr gut sind. Das ist der ganze Bereich Online-Marketing. Das ist ein wichtiger Aspekt bei beispielsweise unseren Investments in Nahrungsergänzungsmittelherstellern. Aber wir sind nicht diejenigen, die den Leuten auf Deutsch gesagt auf den Sack gehen, weil wir ihnen ständig sozusagen im kleinteiligen Operativen reinquatschen und uns fragen, wieso die letzte Zahl da unten rechts irgendwie nicht hinterm Komma ein bisschen besser aussieht. Wir wollen die Mitunternehmer, Mitgesellschafter, sind das ja dann in der Regel Geschäftsführer, für Wachstum begeistern und uns darum kümmern. Weißt du, Peter, am Ende Kostenoptimierung sind endlich, was du da an Wert generieren kannst. Wachstum nicht. Und das ist eigentlich unser Ansatz. Wir wollen, dass die Unternehmen das ist uns wirklich oft gelungen, und dass sie ihren Umsatz verdoppeln, verdreifachen. Natürlich auch immer branchenabhängig, aber da schauen wir hin.
Was ist denn so dein Eindruck, wenn du mal so einen Querschnitt nimmst, was du so erlebst in den Unternehmen? Wie viel Bock auf Wachstum, und ein Synonym für Wachstum kann ja auch sein Erfolg, also wie viel Bock auf Erfolg, wie hungrig sind denn die Leute, oder nimmst du eher Bequemlichkeit, Trägheit, Work-Life-Balance, Optimierung wahr? Wie ist da so das Bild, was du siehst und erlebst?
Ja, sehr gemischt. Ich denke, das hängt natürlich auch, ich sag mal, mit der Ausbildung, mit der Führungsposition oder eben nicht zu tun. Kann man ja auch verstehen. Aber ein, in Anführungsstrichen, einfacher Arbeiter hat natürlich eine ganz andere Motivation und auch, sag mal, Chancenverhältnis zu Arbeitseinsatz als ein Geschäftsführer, der auch noch mit beteiligt ist. Insofern ist das durchaus unterschiedlich. Wenn ich mir die, in der Regel investieren wir, um das noch zu sagen, in Situationen, wo Unternehmen in so einer bestimmten Größe gebracht haben, sagen, jetzt fürs weitere Wachstum suche ich mir einen Partner, der das schon häufiger gemacht hat, bin auch bereit, eine Mehrheit abzugeben, und dann kommen wir ins Spiel. Und in der Regel managen die aber weiter, bleiben minderheitlich beteiligt und managen weiter.
Wie viel investiert ihr dann im Schnitt in eure Tickets?
So 10 Millionen ist so ein klassisches Equity-Ticket. Und interessant ist, da werde ich immer wieder gefragt, naja, verlieren die nicht die Motivation, wenn die jetzt doch ordentlich viel Geld auf der Seite haben? Und ich stelle mir fest, es ist überhaupt nicht der Fall. Die sind einfach so intrinsisch motiviert, die sind so unternehmerisch, die wollen einfach weiter Erfolg haben und weiter wachsen. Und zwar, interessanterweise, ist das altersunabhängig. Also in diesem Nahrungsergänzungsmittelbereich haben wir zwei Investments gemacht, wo die Gründer noch unter 30 waren, als wir da investiert haben. Und wenn ich mir die anschaue, dann muss ich mir auch keine Sorgen machen um die deutsche Wirtschaft und um meine Rente. Die sind sowas von hoch motiviert, und dann haben die da einen siebenstelligen Betrag auf der Seite. Aber die machen genauso motiviert weiter wie vorher. Das ist wirklich klasse. Auf der anderen Seite stellt man natürlich fest, und wie das auch keinem vorwerfen, wenn du da dann eben an der Maschine Menschen hast, die da arbeiten und sagen, Work-Life-Balance ist mir wichtig, weil, naja, ich kriege hier meinen Lohn, und aber mehr auch nicht. Das ist natürlich ganz anders als bei einem Mitgesellschafter, dessen Potenzial bei so einem Wachstum natürlich auch ganz anders ist. Ne? Ich denke, es hat aber auch mit intrinsischer Motivation zu tun, und da sind die Menschen eben unterschiedlich. Ja.
Wenn die These, die man daraus ableitet, ist, wenn man am Erfolg beteiligt ist, auch finanziell, dann ist das Motivationspotenzial größer, dann würde das ja dafür sprechen, dass man alle Mitarbeiter am Erfolg beteiligt, oder?
Ja, also das ist ein guter Punkt. Wir beteiligen in der Regel nicht alle, sondern sozusagen die Führungskräfte. Und in der Tat ist es sicher auch so, dass das nicht alle motiviert, sondern dass tatsächlich eine Reihe von Mitarbeitern sagen, mir reicht das, was ich finanziell habe, und dafür ist mir das Life in der Work-Life-Balance so wichtig, dass ich jetzt im Verhältnis dazu, das ist ja nicht immer nur also Nutzenwert, ja, wie wir es damals gelernt haben. Also wenn der sozusagen der Wert von mehr Euro weniger Nutzen für mich hat als der Wert schon mehr Freizeit, ja, dann motiviert mich das natürlich auch nicht, wenn ich da mehr verdienen kann. Ne? Mhm. Da stelle ich tatsächlich fest, ohne dass ich da lang hier mit moralischem Zeigefinger, dass tatsächlich so jüngere Menschen deutlich mehr Wert auf Work-Life-Balance legen, als das jetzt so meine Generation tut. Und also das merkt man ja auch sehr stark bei, ich sag mal, Bewerbungsgesprächen, ne? Wo dann im ersten Gespräch schon gefragt wird, wann kann ich denn mal ein Sabbatical machen? Das hätte ich mir nicht getraut. Also da merkt man schon, dass da andere Einstellungen.
Ja gut, im Zeitalter des Arbeitnehmermarkts kann man sich das vielleicht auch erlauben. Aber wenn man sich davon mal löst, ist es ja, wenn wir nochmal bei Erfolg und Wachstum bleiben, eine Frage ja auch von Prinzipien, von Überzeugung. Welche Verhaltensweisen führen mich zum Erfolg und welche nicht? Insofern muss man ja auch immer den Gedanken zu Ende führen, denke ich. Also ist ja nichts gegen Work-Life-Balance einzuwenden. Ich selber hatte ja auch mal eine Diagnose Krebs in jungen Jahren. Insofern weiß ich, dass Lebenszeit endlich ist, und warum soll man die jetzt verschwenden, sage ich jetzt mal, mit Arbeit, wenn es auch Dinge gibt, die einem persönlich wichtiger sind. Das ist ja ein total valider Punkt. Nur wenn man das so macht, dass man bereit ist, weniger in Arbeit und Leistung und Erfolg zu investieren, dann darf man sich halt auch nicht beschweren und muss in Kauf nehmen, dass man dann eben auch auf einem niedrigeren Level des Erfolgs lebt, heißt weniger Wohlstand hat, weniger Einkommen oder auch für eine gesamte Gesellschaft natürlich auf einem niedrigeren Level.
Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, das ist eben so, dass dann auch viele mit weniger zufrieden sind. Also ich habe auch viele gute Freunde in meinem Umfeld, die, ein guter Freund von mir, der ist seit 40 Jahren bei Volkswagen im Teilehandel und der hat genau das, was er immer haben wollte. Der hat da seine Familie, der hat da sein Reihenhaus, der kann da an die Ostsee in Urlaub fahren. Das ist ja super happy mit, das ist doch wunderbar. Also muss ja jetzt nicht jeder nach irgendwie ganz, ganz großem Reichtum streben, ne? Also von daher, finde ich, kommt es immer darauf an, wie die eigenen Ansprüche sind.
Und genau, man braucht eine Klarheit, was man persönlich unter Erfolg versteht, und muss dann halt die Gleichung für sich auch klarziehen. Also zu erwarten, dass man gerne, was weiß ich, diesen Tahiti-Erfolg gerne hätte und Weltreisen und sonst was, ohne dass man bereit ist, das zu tun, was andere eben an mehr leisten, das ist, denke ich, mal schwierig, wenn man so sich nur die Rosinen rauspickt, ne, und nicht bereit ist, den Preis dafür zu zahlen.
Richtig, genau. Ich finde, man kann aber auch, finde das gut kombinieren. Also wenn ich mir selber anschaue, ich arbeite sicher nicht wenig, aber ich habe auch extrem viele Hobbys und kann das ganz gut kombinieren. Also
was heißt extrem viele Hobbys? Was hast du für Hobbys?
Ich spiele Tennis, ich gehe joggen, ich fahre mit dem Rennrad, ich spiele Golf, ich bin Jäger, bin Angler. Diese Laienprediger-Tätigkeit würde ich nicht als Hobby bezeichnen, aber ist ja auch zeitaufwendig. Also ich mache extrem viel und stelle aber immer wieder fest, der Tag ist auch lang. Also man kann auch wirklich viel machen an so einem Tag. Und deswegen, also das ist das eine. Das andere ist, man darf, finde ich, auch arbeiten mit schlechte Zeit oder verschwendete Zeit gleichsetzen. Also hoffentlich ist das nicht so. Bei mir ist es nicht so. Also ich mache das gerne. Mir macht es Spaß. Also ich freue mich, wenn ich abends nach Hause komme und habe das Gefühl, ich habe heute was geleistet. Von daher finde ich es auch wichtig, dass man eine Arbeit hat, die einem auch Spaß macht und man sich nicht jeden Morgen schon auf das Ende des Arbeitstages freut.
Ja, es wäre schade um die Lebenszeit. Die kriegt man halt nicht zurück, ne? Wir hatten ja ein paar Mal jetzt schon über Mut gesprochen und es heißt ja im deutschen Volksmund, der Glaube versetzt Berge. Wenn man das weiterdenkt, würde ich sagen, der Mut versetzt Berge. Auch der Wille kann Berge versetzen. Ich spiele an auf eine Industrie, in die ihr ja jetzt ein paar Mal schon investiert habt, wo ich jetzt zumindest aus der Ferne nicht sagen würde, boah, das ist jetzt so der sichere Wachstumshafen, nämlich die Druckindustrie. Also man hört ja überall, Papier ist rückläufig, die Unternehmen schaffen die Drucke ab. Ich selber bin Autor, kriege natürlich mit, dass immer weniger Leute lesen. Dafür steigen die Buchpreise, deswegen hält sich so der Umsatz. Aber irgendwie ist ja alles im Zeitalter der Digitalisierung eben digitaler unterwegs und nicht unbedingt im Print. Jetzt investiert ihr in die Druckindustrie und das auch nicht nur einmal. Ist das mutig oder ist das klug oder was leitet euch da?
Also bei den Investments, die wir machen, versuchen wir nicht Dinge zu tun, die mutig sind in dem Sinne von riskant. Also in unserem Geschäft will man ja Geld verdienen, aber man will auch kein Geld verlieren. Also auf gar keinen Fall Geld verlieren. Wir machen ja kein Venture Capital. Insofern investieren wir nur in Situationen, wo wir eine sehr, sehr hohe Einschätzung haben, dass das erfolgreich sein wird, in dem Sinne, dass wir Geld verdienen und auf gar keinen Fall was verlieren. Insofern war die Investition in die Druckindustrie keine mutige Entscheidung, indem wir gesagt haben, na, jetzt machen wir mal das mal und hoffentlich geht's gut. Ich muss ehrlicherweise sagen, das ist keine Branche, die wir uns aktiv ausgesucht haben, sondern wir sind darauf gestoßen, wie das so ist, im Netzwerk. Das war ein EBS-Freund bei der HVB. Der wurde angesprochen von seinem Firmenkundenchef hier in Hallertau-Opfenland, dass da ein Nachfolgethema ist. Familienunternehmen, 130 Jahre Familienbesitz, Druckerei, die Töchter wollten das nicht übernehmen. Und ob er da nicht irgendwie jemand wüsste, der sowas kaufen würde. Und dann hat er mich angesprochen und dann bin ich mit geringen Erwartungen dahin gefahren und habe da ein großartiges Unternehmen vorgefunden, was auch sehr profitabel war. Dann habe ich angefangen, mich mit der Druckindustrie zu beschäftigen und eben gesehen, dass man auch in schwierigen, sich konsolidierenden Branchen immer auch Unternehmen finden kann, die gut dastehen, die sich früh angepasst haben, die sich verändert haben und die zu den Überlebenden in der Branche gehören werden. Und das war diese Firma Pinsker. Und dann haben wir das gemacht. Und für uns ja immer so, wenn wir uns in eine Branche reingedacht haben, dann gucken wir auch, kann man da irgendwie noch weitere Dinge tun. Und so haben wir dann, das war zumal auch eine Investition, die hat auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, weil welches Private Equity Unternehmen investiert schon in die Druckindustrie? Großer Vorteil übrigens, dass man da weniger Wettbewerb hat Private Equity Gesellschaften. Und dann haben wir im Laufe der Jahre da eine Gruppe gebaut aus heute 5 größeren Unternehmen und ein paar kleineren, die sich sehr, sehr gut ergänzt. Und in der Druckindustrie ist ja ein ganz wichtiger Aspekt die Kapazitätsauslastung dieser teuren Druckmaschinen. Also so eine Heidelberger 8 Farben mit Lack, die kostet halt 3,8 Millionen. Und dann haben wir die Gruppe so gebaut, dass wenn da früher jeder so eine Maschine gekauft hat, kaufen heute eben nur 2 eine neue und die anderen nutzen die mit und dadurch steigt die Kapazitätsauslastung. Wenn heute einer von denen Klebebinder hatte und die anderen haben es irgendwie fremd vergeben, dann wird das eben jetzt auf dem internen Klebebinder verarbeitet und so weiter. Also wir haben sozusagen in der Gruppe die Kapazitätsauslastung gesteigert. Wir haben in der Gruppe Leute, die waren sehr, sehr gut in der Digitalisierung, also im Digitaldruck, aber auch beispielsweise im Bauen von Portalen, wo man sich selber individuell Verpackungen konfigurieren kann. Dann haben wir sozusagen die anderen diese Aktivitäten gelassen und wir haben das dargestellt. Dann haben wir Branchenspezialisten, die extrem gut sind in der Pharmaindustrie, Automobilindustrie und so weiter. Also wir haben sozusagen geschaut, dass wir intelligentes Token machen, dass man sozusagen reinkommt in die Wertschöpfungskette des Kunden, dass man sozusagen auch logistische Leistungen übernimmt, dass man Daten verarbeitet von Kunden, individualisiertes Drucken. Also wir haben sozusagen da was gebaut, was sehr, sehr stabil ist und auch wirklich wetterfest in einer Branche, die natürlich schwierig ist, aber ja nicht ganz verschwinden wird. Also es wird auch weiterhin gedruckt werden. Weniger als vorher, aber es wird gedruckt werden. Und da sind wir auch einigermaßen stolz drauf, dass uns das gelungen ist in der Druckindustrie. Und da sind wir tatsächlich jetzt so ein Leuchtturm. Also deswegen werden wir auch viel angesprochen von Unternehmen, die sagen, Mensch, müssen wir jetzt hier eine neue Maschine kaufen? Die Entscheidung will ich nicht treffen. Kann ich nicht zu euch in die Gruppe kommen? Und da nehmen wir eben Unternehmen mit dazu, die profitabel sind und eben da was ergänzen, was bisher nicht da ist.
Ja, man braucht ja immer eine Frage, andersrum, eine Antwort auf die Frage, wohin will man denn? Also ähnlich wie ihr jetzt mit den Druckunternehmen, wohin wollt ihr mit denen denn? Was wollt ihr mit denen entwickeln? Und wenn so ein Horizont verlockend ist, dann hat man ja auch eine starke Geschichte, die man erzählen kann und die sorgt für Gravitationskraft, ne? Dass dann auch andere dazukommen. Wenn du jetzt an deine Zukunft denkst, du bist ja in einem Alter, was für den Menschen sicherlich schon eine segensreiche Zeit ist. Man hat auf der einen Seite schon viel gesehen im Leben, Erfahrungen gesammelt, auf der anderen Seite auch noch einiges an Lebenszeit und vitalen Jahren vor sich. Zumindest kann man das haben, wenn das Schicksal einem da nicht in die Quere kommt. Wenn du jetzt so nach vorne guckst, deinen persönlichen Horizont, was stehen denn da für Fixsterne dran? Was lockt dich denn an? Was gibt dir den Antrieb morgens? Was möchtest du gerne noch gestalten oder erreichen?
Also das eine ist Lifelong Learning. Das habe ich an der HBS gelernt. Das heißt, ich mache auch immer wieder neue Dinge. Also ich versuche immer wieder neue Sachen zu lernen. Der vorhin schon erzählt von meinen vielen Hobbys. Das war halt auch immer wieder was Neues, was ich da gemacht habe. Den Angelschein habe ich zum Beispiel letztes Jahr gemacht. Habe dann mal wieder meine alte Gitarre ausgepackt und spiele jetzt wieder ein bisschen Gitarre. Und habe jetzt zwei Dinge begonnen. Also mein Spanisch zu verbessern, weil wir viel Spanier sind. Und ja, kann man drüber schwunzeln. Ich nehme jetzt auch Gesangsunterricht. Also insofern, das ist das eine, was mich antreibt. Ich lerne einfach immer wieder neue Dinge. Das macht mir einen irren Spaß. Und war schon mein ganzes Leben so, ich kann nichts so richtig gut, aber ich kann sehr viele Sachen so ein bisschen. Ja? Das war immer so mein Ding. Das andere ist, mein Job macht mir Spaß. Das ist ja auch eigentlich der geilste Job, den man haben kann, ja. Also ich lerne jeden Tag. Ich denke jeden Tag. Irgendein neues Unternehmen, wir kriegen jeden Tag einen Deal gezeigt im Schnitt. Jeden Tag beschäftige ich mich mit einem neuen Unternehmen. Die 12 Unternehmen, die wir haben, das ist wahnsinnig abwechslungsreich. Ich treffe immer wieder neue Menschen, Unternehmer. Ich habe hier ein klasse Team. Also ich lerne sozusagen auch da in meinem Job jeden Tag was Neues. Und deswegen mache ich das auch gerne noch 10 Jahre weiter. Und dann ist die Frage, ob meine Kinder irgendwann mal hier das auch machen wollen, aber die sind jetzt noch ältestens 24, dann mittleres 21, der jüngste 18. Das heißt, sie müssen auch erstmal noch einen Weg gehen, bevor das Sinn macht, dass die Private Equity machen. Ob die es dann wollen, muss man schauen, aber wird auf jeden Fall nicht nur, weil es mir Spaß macht, aber auch so weitermachen, bis vielleicht die Kinder dann mal hier einsteigen, reisen. Bin wahnsinnig neugierig, auch die Welt zu sehen, und wir machen einmal im Jahr so eine Familienreise, wie dieses Jahr nach Südamerika, Peru, Ecuador und Kolumbien. Und insofern Ich stehe ja jeden Morgen auf und denke, das Leben ist schön und es gibt so viel zu entdecken. Privat, lernen, im Job, reisen, Freunde treffen. Also von daher, ich habe auf vielen Ebenen auch sehr viel vor und freue mich darauf. Wichtig ist immer, und das hast du vorhin angesprochen, natürlich ohne Gesundheit geht das nicht. Also muss man auch immer schauen, dass man da auf sich aufpasst. Du hast gesagt, Krebsdiagnose. Ich habe auch viele Freunde, die auch Krebs hatten, teilweise überwunden, teilweise leider nicht. Sehr guter Arbeitsfreund von mir ist vorletzte Woche an einem Herzinfarkt gestorben. Hätte man vermeiden können mit Vorsorge. Also von daher, auf sich aufpassen, ist auch schon sehr wichtig.
Ja, wohl wahr. Führung beginnt immer mit Selbstführung, ne? Ja, so ist es. Also man darf den Tod ja auch nicht ausblenden. Er gehört einfach dazu. Oder sagen wir mal eher, das Sterben gehört zum Leben. Der Tod, dann ist es ja vorbei. Ich für mich habe zumindest gefunden, wenn man das nicht verdrängt, dann ist das auch gar nichts Trauriges, sondern es vitalisiert zumindest mich, die Zeit, die ich habe, auch bewusster wahrzunehmen und auch klarer zu sein. Also im Beruflichen zum Beispiel habe ich die Haltung dadurch entwickelt, dass wenn mein Rat gewünscht ist, helfe ich gerne und wenn nicht, dann stehe ich halt auf und gehe. Also ich verschwende meine Zeit nicht, verbiege mich auch nicht. Und so muss halt jeder gucken, dass er seine Klarheit findet und zu deinen Aufzählung, was in deinem Horizont so steht, fällt mir nur ein, wenn man sich für viele Facetten des Lebens interessiert, also wenn man ein neugieriger Mensch ist, dann ist das Leben auch sehr bunt. Aber wenn man sich halt für nichts interessiert, dann hängt man in der grauen Suppe und dann weiß man vielleicht auch nicht, warum man morgens aufstehen soll.
Ja, das stimmt in der Tat. Ja. Nein, also in der grauen Suppe hänge ich nicht und das Leben ist in der Tat bunt und schön und wenn man sich das bewusst macht, dann bleibt man zumindest im Kopf gesund, dass es dann einen irgendwo auch mal körperlich erwischen kann. Das kann man nicht immer vermeiden. Ich bin durch meine Laienpräneur-Tätigkeit, habe ich auch einige Trauerfeiern gemacht. Und was ich da immer mache, ist eben das Leben zu feiern von den Verstorbenen. Und wenn man dann auf das Leben blickt von Menschen, dann sieht man ja häufig, wie schön und erfüllt deren Leben war. Und dann muss man eigentlich auch gar nicht traurig sein, dass die gestorben sind, sondern sich eher freuen, dass die so ein erfülltes Leben haben.
Absolut, ja.
Ja,
ja, großartig. Ja, vielen lieben Dank, Stefan, für die Einblicke und die verschiedenen Facetten in dein Leben, wie du auf die Dinge guckst und womit du dich beschäftigst. Ich denke, das ist ja zumindest an die Unternehmer, die zuhören, unglaublich wichtig, dass man nicht nur nach Geld sucht. Das gibt es ja wie Sand am Meer, gibt es ja genug, sondern dass es wichtig ist, die Menschen, also wieder bei den Beziehungen, mit denen man sich einlässt. Und also wenn ich an meine Private Equity Zeit zurückdenke, ist, glaube ich, das mit das Wichtigste, darauf zu achten, mit wem man sich ins Bett legt, weil das ist eine Reise, die kriegt man ja halt auch nicht wieder schnell zurückgedreht. Und wenn man dann mit den richtigen Menschen zusammen ist, dann kann man auch viel bewegen. Das ist ja das Schöne am Menschsein.
Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt, Peter. Und das sage ich auch immer und meine das auch, wenn wir da uns so einen Deal anschauen. Beide Seiten sollen das nur machen, wenn man auch das Gefühl hat, man hat Spaß miteinander. Also man kann aber zu niedrige Zeiten kommen, dann muss man das Gefühl haben, da kann man vertrauensvoll irgendwie durchkommen. Aber ansonsten will man mit Menschen zu tun haben, wo man sich freut, sich mit denen auszutauschen, wo man Lust hat, mit denen auch mal ein Bier trinken zu gehen oder was essen zu gehen. Und so weit es irgend geht, versucht man mit Menschen zu tun zu haben, die positiv sind und mit denen Spaß machen.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Kein Kompromiss am Anfang. Dann vielen Dank, Stefan, für deine Gedanken und die Einblicke in dein Leben. Und dann drücke ich euch weiterhin die Daumen, dass ihr nicht nur viel Erfolg habt, sondern auch mit vielen tollen Menschen weiter zusammenarbeiten könnt.
Ja, vielen Dank, Peter. Das war ein sehr interessantes, abwechslungsreiches Gespräch und hat uns ja in viele Bereiche geführt und die Zeit ist verflogen. Also war ganz klasse. Vielen Dank dir.
Ja, danke dir. Hat mir Spaß gemacht.